Was ist такой ощущение, что
Haben Sie das Gefühl, dass das Leben in Russland heute dem wie zu Zeiten der Sowjetunion gleicht?
Нет, мне кажется, это гораздо хуже. У власти люди гораздо более циничные, безжалостные и аморальные.
Nein, ich denke, es ist viel schlimmer. Die Menschen, die an der Macht sind, sind viel zynischer, rücksichtsloser, ohne jedes Mitleid und viel unmoralischer. Und das wird von der breiten Bevölkerung akzeptiert. In der Sowjetunion ließ die Nomenklatura auch keine Zweifel darüber, dass sie die alleinige Macht ausübte. Sie versprach den Menschen einen zwar bescheidenen, aber wachsenden Wohlstand, ein stabiles Leben, eine garantierte Gesundheitsversorgung und so weiter. Das Leben war geordnet. Sie war viel weniger korrupt. Heute kommen die offene Korruption und das offene Gangstertum von ganz oben. Der Staat ist total mafiös. Das ist übrigens auch eine weit verbreitete Meinung. Trotzdem unterstützen die Menschen diese Politik. Sie sagen, das ist unsere Regierung. Sie schützt uns gegen die Bedrohung von außen durch den kollektiven Westen. Sie bewahrt die Größe unseres Landes. Sie zwingt anderen Ländern ihren Willen auf. Sie ist eine echte Macht. Das wird anerkannt.
Sie haben eine neue Umfrage zum Verhältnis der Russen zu den Deutschen durchgeführt. Mit welchem Ergebnis?
Dass es sich deutlich verschlechtert hat seit dem Jahr 2022. 62% der russischen Befragten halten das Verhältnis zu den Deutschen für schlecht oder eher schlecht. Das war sehr lang ganz anders. Auf die Deutschen schaute man positiv, wohlwollend und auch friedlich, immer um die 80%. Es gibt drei unterschiedliche Phasen. Die erste von Michail Gorbatschows Perestroika bis 2013. Sie war die beste. Als feindliche Länder sah man damals zuallererst die USA an, dann Polen und Großbritannien. Aber nach der Annexion der Krim und dem Beginn dieses hybriden Krieges im Donbass 2014 wurde die Stimmung auch gegenüber Deutschland feindseliger, insbesondere nach der Verhängung der Sanktionen. Und die dritte Periode begann mit dem Krieg gegen die Ukraine. Das ging einher mit Putins Rhetorik, seiner Demagogie, dass der Westen uns angreifen wollte und wir uns nur verteidigt hätten. Diese Lesart wurde von der Bevölkerung geschluckt. Sie unterstützt Putin und das Regime nachhaltig.
Als wir uns zuletzt getroffen haben, war Alexei Nawalny noch am Leben. Jetzt ist er bereits fast 10 Monate lang tot. Ist mit ihm auch die russische Opposition gestorben?
Die Schwäche unserer Opposition besteht darin, dass sie nicht weiß, was zu tun ist und nicht in der Lage ist, sich zu konsolidieren. Sie bleibt in ihrer eigenen Blase und verhält sich sehr aggressiv gegenüber anderen Überlegungen und Argumenten. Alexei Nawalny war in dieser Hinsicht ganz anders, deshalb war er auch der Anführer. Ihm ist es gelungen, verschiedene Interessengruppen zu vereinen und zu konsolidieren. Er hat Strukturen und Netzwerke aufgebaut. Deshalb wurde er getötet. Heute gibt es in Russland keine Oppositionellen mehr. Sie sind besiegt, unterdrückt, einige verhaftet und verurteilt. Diejenigen, die ausgewandert sind, sind hauptsächlich mit internen Streitigkeiten und Skandalen untereinander beschäftigt.
Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Ist die allgemeine Stimmung, das Bewusstsein in ihrem Land inzwischen an dem Punkt angekommen, dass die Menschen erkannt haben, dass sich das Land in einem großen Krieg befindet?
In Russland gibt es nicht dieses Gefühl, einen offenen Krieg zu führen. Die wirtschaftliche Lage ist positiv, weil die Rüstungsindustrie hochgefahren wurde, was zu einer Erhöhung der Einkommen im ganzen Land geführt hat. Nach unseren Daten sind die Einkommen im Durchschnitt um 1/3 gestiegen. Die andere Sache ist, dass die Inflation die Hälfte dieses Anstiegs auffrisst. Aber die Leute führen das nicht auf den Krieg zurück, was wiederum an der Zensur liegt. Solche Zusammenhänge sollen nicht erklärt werden. Die Propaganda überzeugt das Volk davon, dass alles in die richtige Richtung geht. Dass also Russland mit der Zeit gewinnen wird, wir wiedergeboren werden als mächtige Nation, die dem Westen Widerstand leistet, unsere eigenen Interessen verteidigt und so weiter. Das sehen 75% so, schon die ganze Zeit seit Kriegsbeginn. Zugleich will mehr als die Hälfte, dass der Krieg endet und Verhandlungen beginnen. Aber wenn wir fragen, worum es bei den Verhandlungen gehen sollte, sind sie der Meinung, um die Kapitulation der Ukraine. Sie wollen die eroberten Gebiete behalten. Die Ukraine soll nicht der NATO und der Europäischen Union beitreten dürfen. Es soll einen Wechsel der Führung der Ukraine geben, also die sogenannte Entnazifizierung und Entmilitarisierung. Also der Wunsch nach der totalen Niederlage der Ukraine.
Wir hören fast nichts über Proteste gegen den Krieg. Es gab eine Demonstration von Ehefrauen, deren Männer schon über 2 Jahre an der Front sind. Sie wollten, dass sie zurückkommen dürfen. Aber sie sprachen sich nicht grundsätzlich gegen den Krieg aus.
Nein, das ist das Problem. Diese Stimmung gibt es, aber sie kann nicht ausgedrückt werden. Wir vom Levada-Zentrum haben die sozialen Netzwerke analysiert und harte Kritik an der Inkompetenz, der Korruption im Militär und der Führung des Landes insgesamt gefunden. Aber nichts dazu, dass irgendjemand die Frage nach dem Zweck dieses Krieges stellt oder nach der moralischen Verantwortung für das, was entfesselt worden ist. Das stellt keiner in Frage.
Wenn wir uns für einen Moment lang vorstellen, eine Situation, in der Putin tatsächlich zustimmt, Verhandlungen aufzunehmen. Was meinen Sie, Lew Gutkow? Wie könnte ein Waffenstillstand oder eine Friedensvereinbarung aussehen? Also eine realistische.
Eine realistische, die gibt es nicht. Putin wird sich nicht auf Verhandlungen einlassen, wenn er weiß, dass er militärisch besiegt worden ist. Der Krieg wird so lange dauern, bis ihm die Ressourcen ausgehen. Und er hat die absolute Absicht, die Ukraine auf brutalste und zynischste Weise zu zerstören. Ihre Infrastruktur, ihre Wirtschaft und so weiter. Rücksichtslos, mitleidlos. Hier sollte man sich keine Illusion machen. Und die Stimmung der Massen in Russland ist ungefähr die gleiche. Es gibt keinerlei Mitleid mit den Ukrainern. Es gibt auch kein Schuldbewusstsein. Als wir gefragt haben, ob sie eine Entscheidung Putins, die Feindseligkeiten einzustellen, unterstützen würden, sagten 70% ja. Als wir fragten, würden sie den Abzug der russischen Truppen aus den eroberten Gebieten unterstützen, sagten ebenso viele, 65-70%, nein.
Sehr interessant war, dass Putin die Invasion der Ukrainer in die Kursk-Region als Situation bezeichnet hat. Warum benutzt er solch ein Wort dafür?
Er will nicht von einer Invasion sprechen, denn das würde sofort einen anderen Kontext herstellen. Eine kriegerische Handlung, ein Aufeinandertreffen von Armeen. Die ganze offizielle russische Rhetorik vermeidet es, von einer ukrainischen Armee, ukrainischen bewaffneten Kräften zu sprechen. Sie spricht bestenfalls von ukrainischen bewaffneten Formationen, wie sie das bei Terroristen oder Faschisten macht. Alles, was an die russische Aggression gegen einen unabhängigen Staat erinnert, wird vermieden. Ebenso jede Erwähnung der Ukraine als unabhängiger Staat.
Zu den bevorstehenden US-Wahlen haben Sie eine Untersuchung über den gewünschten Wahlausgang durchgeführt. Die Menschen in Russland möchten vermutlich eher Trump als nächsten Präsidenten.
Der Teil derjenigen, der Trump will, ist größer, weil er eine schnelle Beendigung des Krieges verspricht. Er will die Ukraine zwingen, eine Art Frieden zu schließen, damit er dieses Problem abhaken kann. Und zweitens ist seine Art der Demagogie, seine Rhetorik, viel näher an der russischen Propaganda, an Putins Äußerungen. Diese offen populistische Demagogie gefällt der russischen Bevölkerung. Grob geschätzt würde ich sagen, 45% wünschen sich einen Sieg von Trump und etwa 30 sind für Harris.
Und примерно 30 Harris.